Es ist, Sie haben es bemerkt, Song Contest Woche und das könnte für Österreich ein Erfolg werden. JJ ist Co-Favorit dort und JJ alias Johannes Peach ist auch noch stolz, die Queer Community zu vertreten. Für uns Anlass in der Sendung, auf die Gemeinschaft der LGBTIQ-Menschen in Österreich genauer zu schauen. Schönen guten Abend bei Beide Seiten live. Und im Studio begrüße ich gleich eine Transaktivistin und Wiener Bezirksrätin bei uns, Dominik Brass. Schönen
herzlichen guten Dank Abend für die Einladung.
Frau Maas, zu Beginn, beim Song Contest ist nicht nur JJ ein Kandidat der Queer-Gemeinschaft, es sind da mehrere Länder vertreten. Wie bedeutend ist denn der Song Contest für die Community der LGBTIQs?
Ja, es ist sehr spannend, wie sich der ESC so über die Jahrzehnte eben zu einem auch Fest der Vielfalt entwickelt hat. Und das spiegelt ja auch ganz gut die verschiedenen Kulturen wider. Und es ist sehr schön zu sehen, dass wir auch sehr viele queere Vertreter haben. Und seitdem ja Conchita Wurst den Song Contest gewonnen hat, drücken wir JJ ganz fest die Daumen und vielleicht gewinnt er uns ja wieder den Song Contest.
Ist es nah. Gut, das können wir dann auch noch diskutieren. Aber das, was aufgefallen ist, die Debatte dort in Basel, wo der Austragungsort ist, hat natürlich auch zu Kontroversen geführt, denn es wird den KünstlerInnen auf der Bühne untersagt, bekannte Flaggen der Community zu zeigen. Finden Sie das in Ordnung so?
Naja, das muss man natürlich schon ambivalent sehen. Es ist sehr, sehr schade, dass, wie gesagt, dass der ESC bzw. die verantwortlichen Organisatoren und Organisatorinnen diesen Schritt gesetzt haben. Ich denke schon, dass die persönliche und künstlerische Freiheit, diese Symbole dort zu zeigen und zu tragen, denke ich schon gerechtfertigt gewesen wäre. Aber nun gut, so sind jetzt die Regeln, das muss man leider zur Kenntnis nehmen. Aber die Künstler und Künstlerinnen, die ja vor allem auch die queere Community repräsentieren, werden sicherlich in ihrer künstlerischen Ausdrucksweise sehr viele Wege finden, eben diese Vielfalt auch anderswertig zu präsentieren, abseits von Flaggen und von Symbolen.
Natürlich mit Ihrer großartigen Kunst, die Sie präsentieren werden. Frau Maras, Sie sind selbst Mitte 30. Wie ist denn Ihre persönliche Geschichte verlaufen?
Also ich glaube, wie es ganz vielen Transmenschen geht, dass das natürlich lange ein Thema ist, beziehungsweise man ein großes Fragezeichen hat, bis man diesen Selbstfindungsprozess oder das innere Outing sozusagen findet. Das ist bei vielen ein sehr schwieriger Prozess. Ich habe mich im Jahr Ende 2018 geoutet und bin auch sehr froh, dass ich auch Unterstützung erfahren habe, natürlich auch sehr viel Ablehnung.
Aber das ist noch nicht lang her, da waren Sie schon weit über 20.
Ja, genau so ist es, ja.
Also das betrifft andere, finden das früher den Zeitpunkt und Sie haben es relativ spät gefunden, aber sich damit vorher schon auseinandergesetzt.
Ja, also ich glaube, es ist natürlich bei ganz vielen Transpersonen, dass spätestens ab der Pubertät, wo man natürlich merkt, okay, diese Fragezeichen sind da oder stimmt mit einem etwas nicht oder auch dieses körperliche Unbehagen, was man hat, aber bis man dafür einen Namen hat oder sich auch das selbst eingesteht, denn wie wir alle wissen, ist das leider ja halt noch immer Outing-Prozesse mit sehr viel Stigma eben auch besetzt und man sich dann auch sozusagen traut, diesen Prozess eben auch zu starten und zu sich selbst zu stehen. Das erfordert natürlich auf der einen Seite Mut und auf der anderen Seite eben auch diese Phase der Selbstfindung.
Sie haben also diesen Mut dann gehabt 2018. Wie ist denn einerseits Ihre Familie damit umgegangen, andererseits die Gemeinschaft, die Gesellschaft insgesamt damit umgegangen? Sind Sie schon damit Hass konfrontiert worden oder nur unter Anführungszeichen mit Unverständnis oder im Gegenteil sogar mit Bestärkung?
Die Erfahrungen waren ganz unterschiedlich. Auf der einen Seite hatte ich natürlich Glück, dass ich familiären Support gehabt habe, auch wenn das natürlich anfänglich gedauert hat, natürlich nach dieser langen Zeit, eben wenn man ein Outing erst in den späteren Lebensjahren hat. Ich habe natürlich auch Ablehnung erfahren, persönliche Freundschaften oder Kontakte, die diesen Outing-Prozess nicht überstanden haben. Aber daher ich ja anfänglich ja auch noch nicht wirklich in der Öffentlichkeit oder als Aktivistin jetzt doch wahrnehmbar war, haben sich natürlich die Diskriminierungserfahrungen Gott sei Dank eher in Grenzen gehalten. Aber ja, selbstverständlich von Gewaltandrohung, von Beschimpfungen macht man natürlich das ganze Spektrum mit. Und desto mehr man natürlich sichtbarer ist, sichtbar trans ist in unserer Gesellschaft als Aktivistin, natürlich macht man dann auch die ganz schlimmen Erfahrungen mit, angefangen von Hassnachrichten, Stalking oder Morddrohungen. Also man muss sich schon einen guten Panzer zulegen lassen, wenn man in der Öffentlichkeit sichtbar ist.
Haben Sie, nachdem Sie diese fürchterlichen Erfahrungen auch gemacht haben und sehr viele aus Ihrer Community natürlich auch diese Erfahrungen gemacht haben, eine Erklärung dafür, wie oder woher dieser Hass überhaupt kommt, warum es ihn überhaupt gibt.
Ja, also eben auch, wie ich jetzt die Timeline auch erklärt habe, also wo ich Ende 2018 meinen Outing-Prozess gehabt habe, wo es natürlich schon die bekannten Schwierigkeiten gab, aber wir erleben vor allem in den letzten Jahren und seit Corona einen massiven Anstieg an queerfeindlicher Gewalt, und das hängt natürlich ganz eng damit zusammen mit diesem inszenierten rechtsextremen Kulturkampf, der ausgehend aus den USA und mit Trump und mit den Republikanern aufgrund von mangelnder politischer Kompetenz Probleme zu lösen, die ja da sind allgemein, sucht man sich natürlich Sündenböcke raus und dann nimmt man sich die Schwächsten der Schwachen, und das ist eindeutig die Trans-Community, die sehr stark marginalisiert ist, die man zum erklärenden Feindbild genommen hat.
An welchem Versagen der Politik macht man denn diese Schuld, oder wie dichtet man sich diese Schuld hier denn zusammen, dieser Trans-Community?
Naja, auf alle Fälle natürlich auch die gesamtwirtschaftliche Lage und auch seit Corona steigende Inflation. Die Menschen haben es immer schwieriger, dass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
Daran soll die Trans-Community
sein? Muss ich schon noch ein bisschen weiter ausführen. Also eben diese schwierigen Umstände, wo die fehlende Lösungskompetenz ist, da haben eben die rechten Parteien das ganz gut erkannt, eben als Ablenkung, ja, eben weil sie keine richtigen Konzepte haben oder keine Lösungsansätze eben für diese auch wirtschaftlichen Probleme. Und deswegen ist es natürlich sehr bequem, die Trans-Community da als Sündenbock zu nehmen für alles andere, also für alles, was in unserer Gesellschaft schiefläuft eben. Es ist alles Vogue, unsere Gesellschaft geht den Bach runter, man darf nichts mehr sagen, das wird alles vorgeschoben eben, und werden marginalisierte Gruppen dann eben als Sündenböcke hergenommen.
Bevor wir dann zur Politik kommen und auch zu dem, wie die politische Landschaft sich in Österreich darstellt und auch was das mit Trump und Orban zu tun hat, noch ganz kurz zu Ihrer Rolle oder zu Ihrem Alltagsleben. Wo spielt denn im Alltag Ihr Geschlecht eine Rolle?
Naja, also es ist natürlich immer so, wenn man queer ist, kommt es immer drauf an, also ebenso ist man sichtbar queer oder nicht. Es gibt ja diesen Begriff für Transmenschen des sogenannten Passings, ja, also habe ich die Möglichkeit in meinem Alltag, dass ich als das Geschlecht wahrgenommen werde, was ich auch verkörpern möchte. Ich würde mal sagen, dass das optisch hoffentlich mir halbwegs gelingt, aber natürlich auch nicht nur durch meinen politischen Aktivismus, wo viele Menschen wissen, dass ich trans bin, sondern vielleicht natürlich auch meiner bisschen etwas rauchigeren Stimme, dass das manchmal natürlich im Alltag zum Thema kommt, aber sonst ist das Gott sei Dank für mich eigentlich in meinem Alltagsleben nicht mehr so das Thema.
Das heißt, auf einer politischen Ebene ist es dann eher ein Thema, so wie Sie es schon ausgeführt haben, das wollen wir dann auch noch vertiefen. Als jemand, der sich umoperieren hat lassen, so wie Sie es gemacht haben, mit einem sehr, sehr langen Prozess, mit einem psychisch mit Leid verbundenen Prozess, auch mit einem sehr teuren Prozess. Wie sehen Sie denn die vergleichbare Freiheit zum Beispiel für non-binäre Personen, die ganz ohne körperliche Eingriffe frei entscheiden, von mir aus sogar auch täglich neu, wie sie sich gerade fühlen?
Also da muss man vielleicht auch ganz kurz ausführen, weil Sie auch den Begriff umoperieren gesagt haben. Also es ist ja allgemein eben diese Vorstellung, eine Transition oder ein Outing, wenn sich jemand trans outet, dass das eben jetzt irgendwie von heute auf morgen geht, dass man jetzt das Geschlecht verkörpert. Also man gleicht seinen Körper an, um auch ein besseres Leben zu haben. Das muss man schon auch, glaube ich, den Menschen klar machen, dass das keine Entscheidungen sind, die über Nacht passiert. Sowohl bei Transmenschen als auch bei nicht-binären Menschen. Auch nicht-binäre Menschen wachen jetzt nicht jeden Tag auf und entscheiden, dass sie heute eine andere Geschlechtsidentität haben oder ein anderes Geschlecht verkörpern wollen. Ich glaube, das muss man schon auch immer in Kontext setzen, eben für diese Menschen da draußen, dass es eben diese Ernsthaftigkeit nicht verliert. Und man muss ja auch dazu sagen, dass Transmenschen, die sich ja im binären System, also entweder als Mann oder als Frau verorten, ja in Österreich ja auch die Möglichkeit haben, seit den 80er Jahren wohlgemerkt, Personenstandsänderungen durchzuführen. Die Anfänge sind natürlich noch sehr restriktiv waren, durch Aktivisten und Aktivistinnen vor den Verfassungsgerichtshöfen eben diese menschlichen Grausamkeiten eingeklagt worden sind. Das heißt, seitdem haben wir auch ein menschenwürdigeres System im binären Personenstandswesen. Und für nicht-binäre Menschen gibt es jetzt momentan noch nicht wirklich die Möglichkeit. Wir haben jetzt zwar für intergeschlechtliche Menschen, ich hoffe, ich verwirre Ihre Zuschauer nicht zu sehr, aber intergeschlechtliche Menschen sind, wie gesagt, die per medizinischer Definition Position, ja, nicht in das Spektrum Mann oder Frau passen. Da gibt es eben zum Beispiel intergeschlechtliche Ausprägungen, wo Menschen mit mehreren Chromosomen geboren sind oder mit anderen Ausprägungen. Und für diese Personengruppe, die vor dem Verfassungsgerichtshof geklagt hat, hat man alternative Geschlechtsanträge eingeführt. Spannend auch, dass das unter Innenminister Herbert Kickl unter der FPÖ passiert ist, wo Österreich erstmalig mehr als zwei Geschlechter Mann und Frau gehabt hat. Aber für nicht-binäre Personen, die keine medizinische Diagnose haben, ist es in Österreich nicht möglich, ihren Personenstand auf divers zum Beispiel zu ändern.
Sie haben da vorher gesagt, es ist menschenwürdiger geworden. Aber ist es jetzt schon menschenwürdig oder fehlt da jetzt eben noch was, was Sie ja angesprochen haben?
Also wo ein großer Schritt eben geschafft worden ist, ist wie gesagt, der Staat hat anfänglich medizinische Operationen und vor allem einen Sterilisationszwang vorgeschrieben. Das, glaube ich, war sehr wichtig und richtig, dass Aktivisten und Aktivistinnen das eingeklagt haben, dass die auch die körperliche Selbstbestimmung von Transmenschen auch gewährleistet ist. Das, glaube ich, war ein riesengroßer Schritt. Was wir allerdings noch immer diskriminierend haben, ist natürlich, dass wir noch immer eine Pathologisierung haben. Das heißt, ich brauche noch immer, um meinen Personenstand als Transperson ändern zu können, also diesen richtig stellen zu lassen, psychiatrische oder medizinische Gutachten. Und das empfinden natürlich noch immer sehr viele Menschen als bevormundend, denn schlussendlich muss man sagen, wer kann am besten Auskunft über das eigene Empfinden des Geschlechts geben? Das ist, glaube ich, noch immer man selbst.
Würden Sie sagen, dass eine Altersgrenze da angebracht ist, so wie sie jetzt ist?
Naja, man muss ja natürlich, also die Geschäftsfähigkeit, also es gibt ja in ganz vielen Bereichen des staatlichen Wesens Altersgrenzen. Also das ist ja grundsätzlich ja nicht verkehrt. Also dass man ja auch versucht zu überprüfen, ist eine Person sozusagen geschäftsfähig. Die Frage ist nur, ist das wirklich, muss das Alter 18 Jahre sein, wo eine Person selbstständig eine Personenstandsänderung vornehmen kann? Wir haben die Strafmündigkeit mit 14 Jahren. Jugendliche dürfen mit 16 Jahren Alkohol trinken. Jugendliche dürfen mit 16 Jahren wählen. Also ich denke, man kann einem Diskussionsprozess diese Altersgrenze schon sehr wohl in Frage stellen.
Was wäre für Sie eine Altersgrenze, die auch aufgrund Ihrer eigenen Erfahrung akzeptabel und vertretbar wäre?
Also Personenstandsänderungen, auch wenn es in anderen Ländern Modelle gibt, also zum Beispiel 14, ist tatsächlich auch so eine Diskussionsgrundlage, wird auch sehr oft eben herangenommen, auch mit zum Beispiel mit der Strafmündigkeit oder mit anderen Prozessen, aber dass diese Entscheidungen ja auch immer im Familienverband getroffen werden müssen. Es macht ja, glaube ich, keinen Sinn, dass wenn Jugendliche sich als trans outen, dass das gegen den Willen der Eltern durchgeführt wird. Ich glaube, da braucht es schon auch Mediationsprozesse, sollten Eltern, wie gesagt, das nicht unterstützen, die geschlechtliche Selbstfindung von Jugendlichen. Da muss man immer schauen, dass das in einen gemeinsamen Prozess geht.
Sonst sind eben die Folgen danach auch noch sehr gravierend für die jungen Menschen und für die Familie natürlich auch. Kommen wir nochmal zur Politik. Im Juni startet der Pride-Monat und damit werden zahlreiche CSD-Paraden stattfinden, Christopher Street Day. Dagegen hat es schon letztes Jahr auch in Europa, gerade in Europa, sehr viele organisierte rechtsextreme Kundgebungen gegeben. Rechnen Sie mit solchen in Österreich, mit Gewalt auch, vielleicht in Europa oder vielleicht sogar in Österreich?
Das haben wir ja bereits schon erlebt. Also wie gesagt, seit Corona, seitdem dieser rechtsextreme Kulturkampf immer intensiver geführt wird von den rechten Parteien. Wir hatten schon genügend Vorfälle auf Prides, wo transfeindliche Attacken stattgefunden haben, wo die Identitären versucht haben, Pride-Veranstaltungen zu stören. Also wir haben da schwarz auf weiß diese Polizeiberichte. Auch im Hate Crimes Report ist das vermerkt. Das ist für die Veranstalter und Veranstalterinnen eine enorme Herausforderung, der die Sicherheitskosten immer weiter und weiter steigen. Und es muss einfach möglich sein, dass wir Pride-Veranstaltungen haben, dass wir einen Safe Space haben, wo Menschen nicht Angst haben müssen.
In Ungarn geht man ja den anderen Weg. Da verbietet man nicht die rechtsextremen Demonstrationen dagegen, sondern gleich die ganze Veranstaltung. Sehen Sie eine Tendenz in Europa oder begrenzt sich das, was wir hier leben, auf die Orban-Regierung oder auf die Trump-Regierung, wo das wirklich tatsächlich mit Restriktionen verbunden ist?
Wir sehen das quer durch ganz Europa. Ungarn ist ja sozusagen einfach nur der Gipfel dieser Entwicklung. Also Orban hat ja nicht nur die Pride-Veranstaltungen verboten, er hat homosexuelle homosexuelle Menschen kriminalisiert, er hat Transmenschen kriminalisiert, er hat, wie gesagt, mehr oder minder Transmenschen juristisch ausgelöscht, also auch in der Verfassung festgeschrieben, dass Transmenschen keine Personenstandsänderungen durchführen dürfen, aber wir müssen ja auch nur noch in andere Länder schauen, also zum Beispiel auch in Deutschland, wo die AfD sehr stark ist, ist es im Osten von Deutschland sehr, sehr schwierig geworden, Pride-Veranstaltungen überhaupt noch abzuhalten. Auch in Rumänien oder in den baltischen Ländern sehen wir sehr besorgniserregende Entwicklungen.
Also ein Backlash, der sich da offenbar ankündigt und nicht nur in den bekannten Ländern, die wir schon öfters besprochen haben. Ich möchte noch ein Thema ansprechen, das sehr oft für Kontroversen sorgt. Sie haben als Aktivistin noch mal zusammenzufassen, weil Sie im 9. Bezirk verantwortlich sind, den ersten Trans-Pride-Schutzweg, den Zebrastreifen dort verantwortet am Alsergrund. Und Sie sind auch klare Fürsprecherin von Transfrauen Teilnahme im Sport, in Sportbewerben. Tun Sie das auch trotz der Bevorzugung durch den Körperbau, weil ja Transfrauen nach einer männlich durchlaufenen Pubertät wesentlich mehr Muskelmasse aufbauen können?
Also ich muss das nur kurz relativieren mit starker Befürworterin. Natürlich setze ich mich ein dafür, dass Transmenschen auch in sportlichen Bewerben sozusagen mitmachen müssen. Aber auch als Bezirksrätin oder beziehungsweise Politikerin möchte ich jetzt Sportverbänden nicht vorschreiben, wie sie ihre Spielregeln gestalten. Man muss aber bei dieser gesamten Sportdebatte sagen, das zeigt sich wieder der inszenierte rechtsextreme Kulturkampf, denn wir haben Regelungen für Transathletinnen seit dem Jahr 2003. Seit 2004 dürfen offiziell nach gewissen Kriterien des IOC Transsportlerinnen, sowohl Transmänner als auch Transfrauen, an sportlichen Wettbewerben teilnehmen. Und ich erinnere auch noch an einen ganz interessanten Fall Österreich, weil das, glaube ich, sehr bezeichnend ist, Erik Schinecker, der in den 70er Jahren an einer Skiweltmeisterschaft für Frauen teilgenommen hat und wo sich herausgestellt hat, dass Erik Schinecker, damals noch Erika, intergeschlechtlich ist. Und das heißt, Österreich sollte eigentlich auch schon, wie gesagt, einen Umgang mit dieser Thematik gelernt haben. Und man sieht, dass das ja nur künstliche Aufregung ist. Das Thema Transathletinnen im Sport ist de facto nicht wirklich relevant.
Thema habe ich übrigens nachgeschlagen, diese Goldmedaille für damals Erika.
Ja.
Schinecker war 1966 schon, also auch er hat eine lange Geschichte natürlich.
Wurde übrigens auch nicht aberkannt. Ja.
Ist geblieben, das ist richtig. Frau Marass, vielen Dank für den Besuch.
Vielen herzlichen Dank.
Danke vielmals. Ja, meine Damen und Herren, gleich bei uns gibt es das Streitgespräch. Werden LGBTIQ-Menschen in Österreich nach wie vor diskriminiert oder nicht? Das besprechen hier gleich SPÖ-Politiker Mario Lindner und die rechte Herausgeberin der Plattform Eva Schütz. Davor haben wir noch eine neue Schätzfrage des Tages für Sie. Welches Land auf der Welt hat den größten Anteil der LGBTIQ-Bevölkerung? Auflösung nach der Werbung. Die Rechte der LGBTIQ-Menschen, das ist unser Thema heute in der Sendung. In welchem Land leben aber die meisten? Das war unsere Schätzfrage kurz vor der Werbung. Die Lösung: in Europa sind es mit 14% Anteil an der Gesamtbevölkerung die Niederlande und weltweit ist das auch Platz 1 vor Brasilien, dahinter mit 11% Anteil etwa Deutschland oder das Vereinigte Königreich. So, hätten wir das auch. In der Zwischenzeit haben die Gäste bei uns Platz genommen. Eva Schütz ist bei uns Herausgeberin der rechten Plattform Express.
Also das, die Zuschreibung lasse ich jetzt so nicht stehen, aber ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen guten Abend.
Politisch könnte man das durchaus diskutieren, aber das machen wir ein andermal. Und ich begrüße Mario Lindner im linken Lager. Verortet, SPÖ-Nationalratsabgeordneter und Bundesvorsitzender der SOHO.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen Ihnen beiden. Es ist Song Contest Woche, das ist klar. Für Österreich tritt da eine Queer-Person an, JJ alias Johannes Peach als Co-Favorit. Ebenso offen für die Community treten auch Vertreterinnen auf von Belgien, von Finnland, von Kroatien, von Malta und von Tschechien. Aber Pride-Flaggen auf der Bühne sind verboten. Ist das okay so für Sie, Herr Lindner?
Es ist eine Entscheidung, die gefallen ist. Ich persönlich verstehe sie nicht ganz, weil man vielleicht ab und zu nämlich genau das Gegenteil vielleicht macht, dass sie jetzt auf der Bühne verboten sind, aber dafür sind sie vielleicht dann im Publikum oder auf die diversesten Pubbing wie Jungs. Aber es ist eine Entscheidung, sie ist so. Ja. Ich persönlich hätte es nicht so getroffen.
Ich glaube, es macht schon Sinn, weil man versuchen sollte, Politik nicht unbedingt in den Song Contest hineinzutragen. Und es ist natürlich zumindest eine sozialpolitische Richtungsgebung. Das kann man jetzt mögen oder nicht. Die Diskussion ist ja sehr breit. Also wir werden heute noch drüber reden. Aber prinzipiell, glaube ich, macht schon Sinn, weder Pride-Flaggen noch Palästina-Flaggen noch Israel-Flaggen noch sonst irgendwas mit auf die Bühne zu nehmen. Das soll eine Unterhaltungssendung und das soll es wahrscheinlich auch bleiben. Es ist ohne dies, ich glaube, ein bisschen Tradition jetzt geworden, dass man gerade mit einem gewissen politischen Thema, mit einem gesellschaftspolitischen Auftrag dort einfacher gewinnt als ohne. Das hat man jetzt in den letzten 10 Jahren, glaube ich, ganz gut gesehen. Deswegen auch die Idee sozusagen, diese Idee auch mitzunehmen, weil man sich dann höhere Siegeschancen auch ausrechnet, ist ja legitim, wenn es funktioniert. Aber ich glaube, damit soll es dann auch gut sein.
Also ein bisschen Politik hinaus und einfach nur die Kunst wirken lassen. Mal schauen, ob das aufgeht. Übermorgen ist ja Halbfinale. Morgen ist Halbfinale und am Samstag dann das große Finale. Der Austragungsort, das ist Basel in der Schweiz. Und die Schweiz gilt als eines der queer-freundlichsten Länder weltweit. Wie bewerten Sie das Umfeld für die Community hier in Österreich? Sind wir vergleichbar?
Also wir haben auf alle Fälle Luft oder ganz große Luft nach oben. Es ist in Österreich definitiv nicht alles schlecht, aber es gibt nur genug Dinge, die wir verbessern müssen. Es ist uns in den Regierungsverhandlungen wirklich gelungen, dass man zumindest, was das Programm betrifft, das größte LGBTIQ+-Programm in ein Regierungsprogramm eingebracht haben. Also mit vielen Themen, die was jetzt umgesetzt werden. Der Hocken dabei ist natürlich jetzt jener, dass wir es umsetzen erst müssen. Aber zumindest haben wir es jetzt schon mal geschafft, dass im Regierungsprogramm was drinnen ist.
Wie sehen Sie das?
Ja.
Gehört mehr umgesetzt in Österreich, wie der Herr Lindner sagt? Oder?
Ich glaube, man konzentriert sich da auf ein Problem und auf eine Gruppe, die relativ klein ist. Und man hat da sehr vieles geschafft, mit einem gewissen Nachdruck sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das sei auch jedem unbenommen, aber es ist jetzt sicher nicht das Hauptthema in Österreich, dass man eine Community, die einfach schafft, sehr viel Medienarbeit zu machen, die schafft, sehr viel Aufmerksamkeit zu erregen, sich offenbar ständig auch immer benachteiligt fühlt, dass man da so viel Augenmerk drauf legt, mag so sein. Also ich habe auch überhaupt nichts dagegen. Aber es ist, glaube ich, eher zurzeit ein wirkliches Randproblem, das wir haben. Wir haben eine hohe Inflation, wir haben eine Wirtschaft, eine schrumpfende Wirtschaft. Wir haben da wirklich, glaube ich, andere Themen, als wie ich jetzt ganz genau die ohne die schon umgeänderten Verkehrsampeln mit noch mehr finanziellen Aufwand vielleicht noch queerer oder LGBTIQ-mäßig gestalte. Also ich glaube, da ist schon sehr viel Aufmerksamkeit in dieses Thema geflossen, ist auch gut so, soll auch zu einer gewissen Anerkennung und Gleichberechtigung kommen, dagegen ist nichts zu sagen. Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht für die meisten Menschen nicht das Thema, das sie hauptsächlich betrifft.
Also was immer spannend ist, ich habe eine Nichte, mein Patenkind, die ist jetzt 9 Jahre alt und wenn ich mit der nach Wien komme, dann freut sie die genau über solche Sachen wie diese Ampelberge. Das haben wir das 10-jährige Jubiläum, die freut sie, wenn es einen Regenbogen-Zebrastreifen gibt, wo ich bei Ihnen bin, Frau Schütz, ist das. Dass man, glaube ich, die Themen nicht auseinander dividieren darf. Also selbstverständlich geht es um gescheite Arbeitsbedingungen, selbstverständlich geht es um gute Gehälter und Löhne, um eine gescheite Gesundheitspolitik, Pensionspolitik, Sozialpolitik oder was auch immer. Aber es geht auch um LGBTIQ-Politik. Und was ich nicht ganz gelten los ist so dieses Argument in kleinen Gruppen, weil wie definieren wir das? Sie haben es jetzt zuerst gesagt, vor 14%, es gibt ja Schätzungen internationale, dass ca. 6-20% der Menschen weltweit quasi der LGBTIQ-Plus-Community angehören würden. Jetzt gehen wir nur davon aus, man kann es auch nicht genau sagen, weil wir leider mit Studienlagen in Österreich sehr, sehr schlecht sind, aber es sind ungefähr 10% in Österreich. Das würde jetzt im Umkehrschluss nämlich heißen, dass die LGBTIQ-Plus-Community größer ist, als Vorarlberg Einwohnerinnen hat, größer als Tirol, größer als Salzburg, größer als das Burgenland. Und würde das im Umkehrschluss jetzt heißen, dass man für die Bundesländer im Land keine Politiken machen sollte? Und das glaube ich nämlich nicht. Und genauso wie wir eine gescheite Politik für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen müssen, müssen wir eine gescheite Politik für LGBTIQ+
Personen. Aber vielleicht können wir mal definieren, weil ich finde das immer ganz spannend. Wer ist denn jetzt Teil dieser LGBTIQ-Community?
Also man hat,
also man wie hat, definiert man das jetzt tatsächlich? Das sind ja nicht nur Homosexuelle, oder also nicht nur Schwule, Lesben, Intersexuelle, das ist aus dem Ei ja deutlich erkennbar. Was ist da noch dabei?
Na, Menschen, die zum Beispiel aufgrund der Geschlechtsidentität sie zur Community dazu fühlen, aber auch jeder, der sagt, er möchte der queeren Community angehören. Also wenn Sie das jetzt sagen...
Das ist eine Entscheidung eigentlich. Wenn ich jetzt sage, ich möchte der Community angehören, dann muss ich gar nicht sagen, ich bin, also wie auch immer, ich fühle mich jetzt nicht meinem Geschlecht zugehörig, sondern ich möchte einfach dabei sein. Und das reicht dann.
Sehr gerne. Also jede Unterstützerin, jeder Unterstützer quasi, der die Community unterstützt, ist selbstverständlich willkommen in der Community.
Und darauf bezieht sich dann auch diese Prozentzahl?
Das würde ich, wie gesagt, wir haben leider in Österreich eine sehr, sehr schlechte Datenlage, aber wenn man den Mittelwert ausnimmt, dann sind wir ungefähr bei 9-10% in Österreich, was die Schätzung betrifft.
Die Debatte, die sich um diese Gruppe auch dreht, stößt sich oft politisch jedenfalls an den richtigen Begrifflichkeiten, weil sie es auch...
Ja, deswegen habe ich es jetzt auch hinterfragt, weil es finde ich so einfach, als auch wenn man nicht so einfach ist.
Was auch natürlich dann die Frage ist, und das ist ein Begriff, der jetzt gerade beim Muttertag natürlich aktuell war, öffentliche Auseinandersetzungen gibt es da regelmäßig, zur Frage nach einem Begriff, so wie eben zum Beispiel Mutter, ist es im Sinn der Inklusion der LGBTIQ-Community korrekt, den Begriff Mutter zu ersetzen? Durch gebärende Person?
Nein, also da kann man schon bei Mutter bleiben. Also ich glaube, man sollte jetzt nicht wirklich immer jede Aussage...
Ich glaube, das führt ein bisschen ad absurdum. Nein, das ist dann irgendwie, also genau wenn man dann so anfängt, dann wird es ein bisschen absurd. Ne? Weil wahrscheinlich sind die meisten Menschen, die Kinder haben, sind Mütter oder sind Frauen. Und dann wird es vermutlich ein paar geben, wo es ein Mann ist, der jetzt ein Kind hat, beziehungsweise eine Frau ist, die jetzt ein Mann ist und vorher schon Kinder bekommen hat, wird sicher geben. Aber deswegen den Begriff Mutter dann nicht mehr zu verwenden, ich glaube, da tut man auch dieser Gemeinschaft gar nichts Gutes, weil das halt so ein traditioneller Begriff ist und wir alle aufgewachsen sind mit der Mama, der Mutter, das glaube ich denen jetzt nicht hilft, wo sie jetzt vielleicht als Mutter im weiblichen Sinn nicht mehr zutrifft.
Die Frage ist ja immer, von wo solche Diskussionen nämlich auch herkommen. Jetzt generell, also das hat es in der Geschichte immer schon leider gegeben, dass man sich gewisse Gruppen in der Menschheit sie ausgenommen hat und überspitzt es jetzt vielleicht ein bisschen, aber sie als Feindbild dargestellt hat. Und das probiert man jetzt gerade ein bisschen mit LGBTIQ plus Community. Wenn ich an Trump in Amerika denke, wenn ich an Orban in Ungarn denke und an viele andere irgendwie mehr. Das ist so quasi ein bisschen dieses neue Feindbild. Und
das wird unter dem Begriff Woke auch zusammengefasst. Meinen Sie das?
Ja, das ist ja sowieso extrem spannend für mich, weil das habe ich extra nämlich heute nochmal gegoogelt. Und wenn man Woke googelt, dann bedeutet das ja die Wachsamkeit gegen Diskriminierung und Missstand.
Da kann ich eigentlich, aber da kann ich mit eigentlich der
niemand,
zu tun,
nein, aber wenn man immer mit der Wokeness, das ist so quasi, die LGBTIQ plus Community ist diese leiche Wokeness. Und wenn man mit dem argumentiert, dann verstehe ich es überhaupt nicht. Und da hat, und wenn ich das vielleicht noch zitieren darf, Jane Fonda vor kurzem gesagt, Woke heißt nur, dass die anderen Menschen nicht scheißegal sind.
Meine ich ja. Also wenn es gegen Diskriminierung sind, das beschränkt sich ja nicht nur auf die LGBTIQ plus Community, sondern da gibt es ja viele Menschen, die gegen Diskriminierung sind. Also das Woke sozusagen wäre dann der durchaus weitere Begriff als das. Also man kann Woke sein und bei der LGBTIQ plus Community, man kann aber auch Woke sein und dazu nicht gehören. Ne?
Aber es haben schon konservative und sehr rechte Parteien dieses Wort Wokeness schon zum Feindbild oder sie probieren das Wort quasi umzutragen. Das gleiche ist mit Gutmensch. Ich verstehe nicht, warum das irgendjemand was gegen das Wort Gutmensch hat, weil wir wollen ja alle irgendwie, dass wir gut sind und miteinander gut auskommen.
Ich glaube, der Woke-Begriff geht ein bisschen in diese Richtung, dass es eine übertriebene politische Korrektheit gibt, die eine freie Meinungsäußerung dann in dem Ausmaß nicht mehr zulässt.
Erklären Sie sich daraus den Feldzug von Regierungen wie eben speziell von Donald Trump oder von Viktor Orban?
Ich glaube, gerade in Amerika hat man schon das Thema gehabt, dass diese politische Korrektheit ein Ausmaß angenommen hat, dass viele Menschen den Eindruck gehabt haben, sie können sich in ihrer Alltagssprache, in ihrer Meinungsäußerung überhaupt nicht mehr so ausdrücken, wie das dann angebracht wäre oder wie das gesellschaftlich verlangt ist. Und immer wenn etwas, ich glaube, das ist ein Phänomen, das ist jetzt nicht nur bei Wokeness so, immer wenn etwas ins Extreme geratet, dann gibt es eine Gegenbewegung und die hat dort jetzt in dem Fall eingesetzt.
Ich glaube, dass man es wirklich absichtlich macht. Die Frage ist immer nur, von was will man denn irgendwie ablenken? Ablenken. Also wenn man jetzt auf Ungarn zum Beispiel schaut und man schaut sich an, wie die Wirtschaft in Ungarn benannt ist, wie Sozialsysteme in Ungarn benannt sind, wie die Demokratie, wie die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn benannt ist, dann ist es irgendwie erleichtert, dass man jetzt eine Gruppe irgendwie probiert zu suchen, auf die ich irgendwie drauf habe, und alle anderen sind schuld, um das eigene Versagen, so würde ich das jetzt behaupten, abzulenken. Trump macht das Gleiche.
Ist das die politische Strategie oder Taktik, die dahinter steckt?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass da schon ein bisschen ein anderes politisches Kalkül dahinter steht, nämlich dass man sagt, vielen Menschen geht das zurzeit, oder sagen wir mal, der Mehrheit der Menschen ist, vor allem wenn man, es ist jetzt nicht alles eine Großstadt oder eine Metropole wie London und New York, wo man da aufgeschlossen ist, sondern dass man sagt, vielen Menschen ist das einfach zu viel, das Ganze wird zu kompliziert, das Ganze wird zum Teil auch zu absurd, und es ist eher sozusagen ein bisschen ein populistischer Zug, dass man sagt, okay, wir verstehen euch, dass euch das alles irgendwie jetzt nicht mehr begreiflich zu machen ist. Wir haben dieses normale Schema, das wir schon ewig haben, Mann, Frau, Kind, und dann gibt es noch Schwule und Lesben, und das ist auch in Ordnung, und damit leben alle irgendwie ganz gut, und man hört auf, dass man diese sozusagen diese Überbetonung dieses Systems mit einbezieht, und da hat man wahrscheinlich, glaube ich, auch bei vielen Wählern, und Politiker schielen ja immer drauf, wer wählt sie dann das nächste Mal, eine relativ große Resonanz.
Weil es ein leichtes ist, quasi genau das dann herzunehmen, und das sozusagen jeder, der was in Biologie aufpasst hat, weiß, dass man nicht nur zwei Geschlechter haben. Also wir sind sie zumindest...
biologisch, ne? Also du hast genau, die Männerfrauen genau. Und intersexuell.
Aber es würde gerade für die Rechten und für die konservativen Parteien so da, wie wenn es nur zwei gibt, und das stimmt einfach
nicht. Drei gibt es, mehr gibt es jetzt biologisch nicht.
Das vollkommen richtig. Aber was schon mein Zugang ist, dass man schon ein sicheres und ein selbstbestimmtes Leben quasi allen Menschen ermöglichen sollte. Und das ist der Zugang. Und die LGBTIQ-Plus-Community, die will nicht irgendwie was anderes haben, was nicht sowieso alle Menschen haben, sondern wir wollen das Gleiche haben. Das ist der ganz einfache Punkt.
Ja, aber ich glaube gerade dieses Thema, dass man zum Beispiel über die biologischen Geschlechter in dem Ausmaß, ich glaube, man muss da schon, deswegen habe ich gesagt, das ist auch ein bisschen eine Frage der Definition. Wenn du biologische Geschlechter hast, gibt es de facto drei. Es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt intersexuelle, also Babys, die so auf die Welt kommen. Intergeschlechtliche Menschen, das ist in etwa im Promillebereich, also das ist nicht allzu oft, aber gibt es das auch. Ne? Das ist einmal die biologische Wahrheit, und dann gibt es das, was möchte ich sein, wie fühle ich mich dem Geschlecht, mit dem ich auch geboren wurde, tatsächlich zugehören. Ich glaube, was ein bisschen passiert ist, dass man das sozusagen auf diese biologische Ebene gehoben hat, und da sagen dann viele, Entschuldigung mal, was ist denn da jetzt los? Also es gibt zwei, oder wenn man jetzt ein bisschen aufmerksam das Ganze verfolgt, dann gibt es drei, aber es gibt einfach nicht 76. Und das wird dann vermischt, sozusagen das biologische Geschlecht, das ist das eine, und das, was ich dann leben möchte, ist das andere. Und da ist diese Definition einfach relativ verschwommen mittlerweile, und immer sagen die Leute, Entschuldigung, was ist denn das für ein Wahnsinn? Das ist uns einfach zu viel, das ist einfach nicht erklärbar.
Aber man muss es ja nicht auswählen. Man muss ja selbst, also es ist ja, die Wahlfreiheit bleibt ja dann offen, oder man nützt sie außerdem nicht.
Also ich verstehe den Zugang, dass man sagt, okay, man versteht vielleicht Dinge nicht. Also über
ich glaube, es ist sehr komplex geworden. Wenn Sie heute
über das
jemanden
brauchen,
sagen,
über das
es gibt 76 Geschlechter, sagt, Entschuldigung, beim Baby kommt als Bube, als Mädchen und vielleicht als intersexuell zur Welt, und das war es jetzt auch schon.
Das, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel wirklich eine Person jetzt in der klassischen Mann und Frau-Geschichte nicht wohlfühlt und sagt, man steht da jetzt irgendwie drüber, dann soll man doch diese Person doch lassen. Was ich nicht verstehe, ist, dass dann genau diese Personen wirklich mit Hass, mit Gewalt, und da sind schon die rechten Parteien schuld, wenn man sie als Zielscheibe gewählt hat. Das verstehe ich halt dann nicht mehr. Also da muss schon diese rote Linie geben, die was nicht überschritten werden darf. Und wir sind aber mittlerweile schon, und das zeigt ja zum Beispiel der Hatecrime-Bericht in Österreich mittlerweile, den was wir seit 2021 erfassen, dass wirklich... Man hat es zusammengefasst ein bisschen mit dem Begriff Hate Crime, weil er nämlich quasi wirklich alles umfasst. Aber wenn man wirklich auf sexuelle Orientierung schaut, auf Geschlechtsidentität steigt, dann wären diese Zahlen von Quartal zu Quartal mehr. Und da muss die Politik schon eingreifen, dass wirklich die Menschen zumindest sicher und selbstbestimmt in einem Land leben dürfen.
Gut, mehr geht's mir persönlich. Machen dann wahrscheinlich so Sachen wie das Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland, wo jedes Kind, würde ich ehrlich gesagt sagen, vielleicht kann man es auch Jugendliche nennen, ab 14 sein eigenes Geschlecht bestimmen kann, und das ohne Zustimmung der Eltern. Die machen es natürlich nicht besser, weil das wirft dann schon wieder die Frage auf. Also ich habe selber eine Tochter, die ist jetzt gerade 14. Ich würde der jetzt in diesem Alter nicht unbedingt sozusagen von ihrer Gesamtschau der Welt schon zutrauen, dass die sich dafür entscheidet, dass sie jetzt kein Mädel mehr sein will, sondern eigentlich ein Bub. Also vielleicht gibt es da auch also das ist einfach sehr, sehr jung und dass das nicht einmal die Zustimmung der Eltern erfordert und die dann auch Hormonbehandlungen etc. in Anspruch nehmen können, das kann man schon diskutieren. Und dass man das dann auch wieder wechseln kann nach einem Jahr, zeigt ja, dass offenbar sozusagen diese Entscheidung, ich bin jetzt kein Mädel mehr, sondern ein Bub, schon man mitgedacht hat ein bisschen, dass das vielleicht auch nicht langfristig halten könnte. Also ich finde, da ist einfach das Alter zu jung. Ich finde, 14 ist für so etwas einfach zu jung. Das sind Kinder, das sind Jugendliche. Wenn man das mit 18 ansetzt, in Ordnung. Aber in einer Pubertät, wo ja diese Kinder, Jugendliche, egal wer, total auf der Suche sind, was sie jetzt tatsächlich sind, dass sich da die Meinungen oft ändern, dass da äußere Einflüsse gibt, dass da auch viel um Aufmerksamkeit geht und was möchte ich sein und was bin ich vielleicht. Aber da einem 14-Jährigen oder einer 14-Jährigen schon zuzutrauen, dass man das da entscheiden kann und auch entsprechende Behandlungen in Anspruch nehmen kann, ich finde, das ist etwas, das ist einfach zu jung. Und die Eltern können auch nicht mehr sagen, stopp. Ne?
Sollte da Deutschland doch kein Vorbild sein für Österreich?
Also dieses deutsche Selbstbestimmungsgesetz haben wir uns schon sehr genau angeschaut. Ich glaube, das ist auch definitiv Dinge, also man wird es nicht eins zu eins übernehmen in Österreich. Mhm. Man kann aber selbstverständlich und sollte natürlich selbstverständlich darüber reden.
Aber was ist aber nicht geplant im Regierungsprogramm?
Ist im Regierungsprogramm nicht geplant, aber was zum Beispiel schon drinnen ist, und das wird ja dann auch immer sehr lapidar quasi gesagt, dass es irgendwie gleich zu Geschlechtsumwandlungen oder wo es immer kommt. Da haben wir in Österreich wirklich sehr, sehr strenge Gesetze. Und was wir im Regierungsprogramm drinnen haben, ist das, dass wir uns das genau jetzt nochmal anschauen, also auch wirklich mit Expertinnen, mit Wissenschaftlerinnen und genau drauf schauen, reicht dieses Gesetz aus? Oder soll es vielleicht, weil Sie die Pubertätsblock angesprochen haben, verschärft oder was auch immer werden? Also das haben wir drinnen, aber wir haben, das war 2017, ist dieser Erlass vom Gesundheitsministerium damals gekommen, wirklich eines der strengsten Gesetze und Verordnungen, was es in dem Bereich in Europa gibt.
Wo wollen Sie denn hin?
Also wichtig ist, und das habe ich zuerst gesagt, ist wirklich, dass die Menschen echt selber selbstbestimmt entscheiden können, wie es ihnen geht. Ganz einfach zusammengefasst. Leben, Leben und leben lassen. Und
mehr geht's meistens gar nicht. Das bestreitet ja auch überhaupt niemand. Ne? Man hat jetzt nur manchmal schon das Gefühl, dass da so viel Aufmerksamkeit drauf gelenkt worden ist, dass da eine Gruppe, die schon groß ist, also je nachdem, ob man sich der Gemeinschaft zugehört fühlt, da müsste man jetzt wahrscheinlich unterscheiden, wer sich tatsächlich im falschen Körper fühlt, wer tatsächlich angehörig ist, einer dieser, glaube ich, 67 Geschlechter, wer tatsächlich seine Pronomen jeden Tag wechselt, dass da eine sehr kleine Gruppe einfach sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat. Und ich glaube, dass die große Mehrheit sich manchmal denkt, alles schön und gut, bitte macht's, was ihr wollt, aber diese Art von Aufmerksamkeit, das ist ein bisschen zu viel.
Ich glaube, dass es mit Aufmerksamkeit überhaupt gar nichts am Tag hat. Ich probiere es miteinander, Beispiel, weil ich sage das auch ganz offen und ehrlich, dass ich nicht weiß, persönlich, weil ich ja nicht betroffen bin, wie es Transmenschen geht. Ich kann nicht sagen, aus der eigenen Betroffenheit aus, wie es intergeschlechtlichen Menschen geht. Aber was ich schon sagen kann, zumindest ist das, wie es homosexuellen Menschen geht. Und jetzt bin ich 43 Jahre, bei mir ist es jetzt wirklich schon relativ lang aus. Aber man küffelt, wenn ich das ein bisschen österreichisch sagen darf, schon selber mit an. Also wie ist jetzt mein konkreten Fall? Bin ich jetzt schwul? Bin ich jetzt heterosexuell oder wie auch immer? Und dieser Prozess dauert ja in den meisten Fällen immer. Und einen Gesichtspunkt, was ich zum Beispiel nie gesehen habe, ist das, man hat dann so quasi, wenn man für sich die Entscheidung getroffen hat, okay, es ist jetzt definitiv so, dass ich ein homosexueller Mann bin, mit dem Umfeld nicht gerechnet. Und ab und zu erfährt man wirklich so mit der Dings ein und sagt so, und ich bin jetzt schwul und das müssen jetzt alle Menschen irgendwie akzeptieren. Und man versteht dann überhaupt nicht, warum das ist vielleicht niemand akzeptiert.
War das bei Ihnen so?
Aber ich habe mich, es war bei meinen Eltern zum Beispiel zum Glück nicht so, aber ich kenne Menschen in Österreich und darüber hinaus, wo es nämlich genauso war. Aber ich habe nie die Rolle der Eltern quasi in dem Fall gesehen, dass er das schon momentan, und das verstehe ich vielleicht, ein Schock jetzt war, dass mein Kind lesbisch ist, dass mein Kind jetzt schwul ist oder wie auch immer. Und dass man vielleicht nicht immer gleich richtig reagiert, sondern auch den Eltern die Zeit geben soll. Also das habe ich schon erklärt. Und das ist natürlich auch in der Diskussion genau das Gleiche. Also ich glaube, dass es sich da die wir reden immer nur von Kindern und Jugendlichen, wo das ist. Das betrifft ja Erwachsene leider auch. Aber die machen sich schon Gedanken. Und ich glaube nicht, dass aus Juxtollerei halt irgendwie sagt, heute so, morgen so, übermorgen so und dann irgendwie anders. Also das ist, glaube ich, wirklich... Es soll von mir was geben, aber das ist jetzt wirklich was, was man quasi inszeniert, dass man genau nur über das so...
Aber ich glaube, das ist ja was ganz anderes. Das ist für Eltern vielleicht, je nachdem, wie sie selber eingestellt ist, entweder die sagen, okay, ist total in Ordnung, ist mir auch total egal, was mein Kind ist. Ich kann mir schon gut vorstellen, wenn man das seinen Eltern sagt, dass die kurz mal zumindest irgendwie erstaunt sind und vielleicht auch gar nicht richtig reagieren in der Situation. Ich glaube nur nicht, dass man das mit mehr Rechten für die LGBTIQ-Plus-Community auf, wissen Sie, dass man das damit ändern kann, weil das ist ja meine persönliche Reaktion, das ist mein Kind und selbst wenn ich zum Beispiel total positiv oder dem gegenüber eingestellt ist, möchte, kann ich jetzt vielleicht auch nicht garantieren, dass mein Kind ist, dass ich mir jetzt nicht denke, um Gottes Willen, jetzt falsch gesagt, aber hat's dann, wie geht es ihm damit? Ist das einfacher für sie oder wie kann sie damit umgehen? Wie geht es in ihrem Leben weiter? Was ist mit den Kindern? Und dass man sich da ein bisschen, wie sozusagen zumindest Themen auf sich zukommen sieht, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das hat jetzt auch nicht so viel mit Ablehnung von Homosexuellen oder von lesbischen Menschen zu tun, sondern auf einmal betrifft es einen, auf einmal sieht man sozusagen das, was man sich so vorgestellt hat in seiner Welt, gerät ins Wanken in der Sekunde. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da mal zumindest sich denkt, was mache, also wie reagiere ich jetzt drauf?
Wie groß ist denn der?
Aber das ist ja genau der Punkt, Frau Schütz. Ich will nichts besser für die LGBTIQ-Plus-Community. Nichts. Ich will nur das Gleiche. Das ist der Punkt, um den es geht. Und da sind es dann auch oft rechte konservative Parteien, die was uns probieren zu erzählen, die wollen ja irgendwie was Besseres.
Den Eindruck hat man ein bisschen.
Und zum Beispiel,
vom Pride Parade bis irgendwas, jetzt hat man ehrlich gesagt jetzt den Eindruck, dass man da nicht nur das Gleiche will, sondern dass man da sogar ein bisschen mehr will als das Gleiche. Und das,
was denn zum Beispiel, was wäre denn mehr?
Ich glaube, dass diese Aufmerksamkeit, die da draufgezogen wird, schon enorm ist und dass jetzt gerade diese Community gegenüber von kritischen Äußerungen schon extrem empfindlich ist. Vielleicht mehr als andere. Ja? Also zum Beispiel Frauen gibt es auch immer eine gewisse, wenn auch des Öfteren diskriminiert. Ich glaube, also man hat zumindest ein bisschen den Eindruck, dass die Überempfindlichkeit dieser Community schon sehr groß ist und dass sie einen sehr großen Platz insgesamt einnimmt. Jetzt haben Sie sicher Zahlen, muss ich mir sagen, wenn das stimmt nicht. Aber das ist sozusagen jetzt aus der Wahrnehmung, aus der öffentlichen Wahrnehmung hat man schon manchmal den Eindruck, dass das sehr, sehr viel Platz einnimmt, dass alle gleich behandelt werden. Dagegen wird ja niemals irgendjemand was sagen, nehme ich einmal an.
Na doch.
Also das wäre jetzt, finde ich, ja fast selbstverständlich, ne, dass man jetzt diese Menschen nicht anders behandelt als andere.
Aber genau das ist ja das Problem. Wir haben in Österreich immer noch nicht den Diskriminierungsschutz für zum Beispiel für die LGBTIQ-Plus-Personen. Das haben wir, das tut mir auch weh, das haben wir nicht ins Regierungsprogramm eingebracht. Aber wir haben jetzt zum Beispiel beschlossen, ich glaube in der vorletzten Sitzung, einen nationalen Aktionsplan gegen diese Hate Crimes. Und da geht's wirklich quer durch, dass man, es ist mir komplett egal, wen es irgendwie betrifft, ob das jetzt im verbalen, ob das jetzt im sozialen Bereich ist oder ob das wirklich die schlimmste Form, diese körperliche Gewaltgeschichte ist, dass man da sehr genau drauf schaut. Was passiert denn da in Österreich? Und da sind wir einfach irgendwie schlecht gewesen. Und was kann jedes Ministerium in dem Land dazu beitragen, dass wir genau diese Hate Crimes quasi wirklich probieren, aus der Geschichte Österreichs zu löschen, wenn ich das vielleicht so definieren darf. Und es gibt schon, darum ist mir ja so wichtig, dass man, das klingt nur irgendwie immer so blöd, okay, jetzt schauen wir sich irgendwelche Zahlen an, aber dass wir sich wirklich im Bereich der Polizei die Statistiken anschauen, dass wir uns wirklich im Bereich der Justiz die Zahlen anschauen. Weil es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob ich heute mit meinem Freund Händchen halten auf der Straße gehe, kriege ich, Entschuldigung, dass ich jetzt das echt so sage, ich kriege da einfach leichter einen in die Guschen.
Schon, wirklich?
Das ist leider so.
Und vielleicht lebe ich da in einer Welt, wo das irgendwie, oder vielleicht auch, weil es Wien ist, wo ich mir eigentlich gedacht habe, dass das relativ egal ist, ob ich jetzt mit meinem Freund oder mit meinem Freund oder sie mit ihrem Freund Händchen halten durch die Straßen gehen. Okay?
Wir sagen immer zu Recht die Regenbogenhauptstadt Wien, weil Wien ist schon wirklich eine internationale Metropole. Das muss man ja schon sagen. Aber man braucht ja nur in Österreich sich ein bisschen umschauen. Es macht einen Unterschied, von wo ich komme. Ja. Und dann von einer Großstadt oder komme ich aus der kleinen Gemeinde, wo ich jetzt herkomme, und dann sind ja ganz viel Hemmschwellen nämlich auch drinnen. Es macht einen Unterschied, ob ich zum Beispiel, es passiert mir was und ich traue mich in Wien zur Polizei gehe, oder ich gehe jetzt, man muss oft zitiert, in Kramat-Neusiedl zur Polizeiinspektion.
Ja, das wird sicher so sein,
und da haben wir wirklich Handlungsbedarf. Gewalt an Frauen.
Stimmt, da haben Sie recht. Das ist ein ähnliches Phänomen.
Und da ist schon der Zugang für uns, dass diese Gewalt, egal jetzt an welchen Menschen, sie darf einfach nicht passieren. Nur glaube ich, dass wir uns zielgruppentechnisch, wenn ich es so formulieren darf, schon ganz konkret anschauen müssen, warum passieren Sachen und wie kann man dann handeln. In den skandinavischen Ländern ist es ja interessant, wenn ich jetzt im Schulenbereich nur ganz kurz vielleicht bleiben darf, da wirbt die Polizei wirklich so in Gehbars, wenn da was passiert, bitte, Gorsche, möchtest euch wirklich bei der Polizei. In Österreich bis jetzt unmöglich.
Wir sind schon am Ende der Debatte. Frau Schütz, noch ein kurzes Schlusswort dazu. Nein, zu den Hate Crimes, die Herr Lindner beschreibt, die unterschiedlich in den Regionen.
Ich glaube, Hate Crimes, egal gegen welche Gruppe, ob es jetzt gegen Frauen ist, ob es gegen die LGBTIQ-Community ist oder gegen welche Gruppe auch immer, sind immer zu verurteilen, muss man immer auf den Grund gehen, und da sollten alle gleich behandelt werden, da sollte jeder Schutz bekommen, und das braucht man. Ich glaube, das ist aber so, also wäre jetzt für mich so allgemein verständlich, dass ich jetzt gar nicht mehr auf die Idee kommen würde, dass irgendjemand anderer Meinung wäre.
Erstaunlich aber, dass das immer noch der Fall ist in Österreich im Jahr 2025. Jetzt ist mal Song Contest Woche und jetzt schauen wir mal, was dort gefeiert wird. Eva Schütz, vielen Dank für die Diskussion. Danke. Und für den Besuch. Maria Lindner war bei uns, herzlichen Dank.
Danke. JJ Quing, unseren Spaß.
Jetzt wird weiter diskutiert, meine Damen und Herren, aber nicht um den Song Contest, sondern es geht ums Sparpaket. Und zwar bei Wild umstritten, da diskutieren drei Ex-Politikerinnen von FPÖ, ÖVP und Grün, nämlich Herbert Scheibner, Silvia Grünberger und Eva Gawischnik bei Werner Secker. Schönen Abend.